singing. I was on stage already when I was 5. My brother, as I said, 3 years older than me.
It's the photos.
I have photos, yeah. Yes. Of course I have photos. I have photos with a microphone that is bigger than my head.
Sherry hat mir schon ein paar gezeigt.
Yay! Hallo, hallo! Im Mösenbüro.
Heide, wie geht's dir?
Hallo, Christine. Mir geht's gut. Dritter Tag nicht rauchend, deswegen heute keine Rauchgeräusche bei unserem Podcast. Ja, noch fühle ich mich beflügelt.
Ich halte mich ja dann auch da dran, auch nicht zu rauchen, weil Support und Solidarität ist ja bekanntlich alles.
Ja, das stimmt. Danke.
Ich finde, ehrlich gesagt, ist gerade alles so ein bisschen chaotisch. Also es ist schon irgendwie besser, man merkt so, die Sonne macht was mit Menschen. Es geht einem wieder besser, es geht viel bergauf. Menschen lachen und sind fröhlich. Aber ich finde es auch total chaotisch gerade. Also ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Das liegt jetzt auch daran, dass ich jetzt vor 2 Wochen in Berlin war und das immer so ein bisschen so ist, wenn ich aus dem Urlaub, es war jetzt kein Urlaub für mich, aber egal, wiederkomme, dass ich dann so ein bisschen Probleme habe, wieder reinzustarten in mein Leben. Aber ich finde, das ist so eine generelle Stimmung. Alle sind so ein bisschen all over the place.
Ich bin gestern ja den halben Marathon gelaufen und eigentlich ist es beim Marathon oft so, dass man das Gefühl hat, so witzig, oder? Da gibt es auch so viele Touris in der Stadt, die haben eigentlich nur ein Ziel und das ist jetzt nicht Autorennen oder so, sondern das ist Laufen, das ist generell eher was Ruhigeres. Und es waren auch wegen des guten Wetters auch urviele Leute auf der Straße, also so Zuseherinnen, aber auch also 49.000 Teilnehmerinnen, schon echt viel. Aber ich fand jetzt die Stimmung insgesamt ein bisschen so drüber. Ich gebe dir fast recht. Also es war nicht so dieses Friendly-Ding, sondern es war irgendwie so wirklich drüber. Und als wir dann am Schluss wieder am Ring waren, das war eigentlich nur noch Lärm, weil alle so geschrien haben. Es war ganz ungewöhnlich eigentlich. Aber vielleicht war es die schiere Anzahl von Leuten. Außerdem sind gerade die schnellsten Männer ins Ziel gelaufen, als ich den halben Marathon beendet habe. Das mag den großen Jubel auch ausgelöst haben. Es war weniger ich und meinesgleichen.
Glaubst du, es ist gerade so ein Fitness-Trend, laufen zu gehen, weil ich immer mehr Leute sehe, die irgendwie laufen gehen und gerade so ja wieder diese Healthy-Lifestyle-Sache irgendwie wieder mehr kommt mit so Matcha-Latte und Yoga, Pilates. Also ich sehe so viele Menschen, die Pilates machen an diesen Maschinen, das finde ich dann immer so witzig, weil es sieht so aus wie eine Streckmaschine. So ein bisschen mittelalterlich, I don't know. Aber ist Laufen jetzt mehr ein Ding?
Also ich laufe jetzt schon tatsächlich ungefähr mein halbes Leben lang, seit 2000. Und mir kommt vor, man merkt immer den Marathon in Wien, weil da sind dann alle irgendwie motivierter und die, die sich angemeldet haben und vielleicht auch für irgendeine Staffel oder so, die gehen dann noch schnell mal raus und das ebbt dann wieder ab, bilde ich mir ein. Aber natürlich der ganze Körper cool. Gleichzeitig kann man das halt alles nur lustvoll oder nicht machen, wenn man einigermaßen gesund ist. Ne? Also ja. Ich finde, das ist immer so diese Kehrseite, die da, weiß nicht, am Freitag war auch so eine Jubiläums-Critical Mass, 20 Jahre und ich kenne die auch von Anfang an und ein ganz lieber Freund von mir, der schon seit 13 Jahren tot ist, hat das mitbegründet. Also weißt du, das sind so Dinge, die machen Spaß, aber das geht alles nur mit einem gesunden Körper oder einem Körper, wo man halt irgendeinen Umgang damit gefunden hat, aber nicht, wenn man ernsthaft krank ist.
Ja, genau. Oder du musst halt so wie ich sehr viel mehr aufpassen auch. Also das stimmt, dass es nicht gleich für alle ist. Also ich musste halt dann mir Kohlenhydrate mitnehmen, muss danach gleich was essen, muss mich auch, also manchmal halt irgendwie an den Rand begeben. Am Anfang habe ich zu viel gegessen, da war mein Zucker zu hoch, da musste ich gegenspritzen, all solche Sachen. Also das ist schon nicht so einfach. Ich meine, bei der Critical Mass, ich fand das voll cool, ich war auch dabei. Und ich fand es voll cool, dass es halt so viele Leute waren, weil dann war es halt langsamer und man konnte irgendwie auch mal aussteigen, konnte sich mal ein Getränk holen, mal auf Toilette gehen. Das hat alles nicht so, es war alles nicht so schlimm, weil die Demo wirklich einfach, also ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis die Demo an einem Punkt vorbei war, aber sicher 20 Minuten oder so. Also es waren wirklich wahnsinnig viele Menschen, weil es 2500, 600 Leute irgendwie so waren, mit Fahrrädern, ist dann schon eine extreme Masse. Also das ist schon richtig groß. Also das ist dann eine Critical Mass.
Ja. Und dass sich das so lang hält, ist eigentlich schön und so dieses, und das waren am Anfang natürlich viel weniger und es ist noch immer so ein bisschen an, die Stadt gehört uns auch.
Ne? Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Morning Meeting Hot Take.
Der Hot Take des Monats April wird präsentiert von Christine.
Ja, danke, liebe Heide. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Und zwar wäre mein Hot Take, dass Fine Arts oder halt bildende Kunst, wie ich unlängst gelernt habe, man sagt, weder von noch für ArbeiterInnen Frauen gemacht ist. Wien ist eine Sommerkulturstadt, also so, wenn es so Richtung Sommer geht, dann nehmen die Kulturveranstaltungen zu in Wien und man kann zwar das ganze Jahr über Kultur genießen, aber ich finde, im Sommer konzentriert sich es dann, also sobald es irgendwie warm wird. Und unsere heutige Gästin ist auch aus der Kulturszene und deswegen wird das, also passt das sehr, sehr gut. Und ich habe mir das so gedacht, weil ich häufig an einem Punkt komme, wo ich nicht mitkomme, wo ich mich nicht abgeholt gefühlt habe oder wo ich mich auch nicht repräsentiert fühle. Und ich habe das schon auch so ein bisschen verglichen, was ArbeiterInnen Männer angeht. Und ich glaube, da ist es dann wieder irgendwie cool. Also es scheint irgendwie eine andere Wertigkeit zu geben. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, es gibt irgendwie einen mittellosen Mann, der bildende Kunst macht, dann ist das schon so, dass es irgendwie beklatscht wird. Dann ist es irgendwie motivierend, cool, edgy oder so. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es eine mittellose Frau ist, dann wird es meiner Meinung nach schon eher bedauert. Also das hat einfach nicht dieselbe Motivation dahinter. Und mir wurde erklärt, dass bildende Kunst ist dafür da, um auszudrücken. Und angewandte Kunst auf der anderen Seite ist dafür da, um einen Service, also to serve, die Masse sozusagen. Und ich meine, wenn man jetzt sich die Popkultur anschaut und angewandte Kunst anschaut, dann ist schon, also ich finde, da wird dieser Gender Gap einfach auffälliger. Und bevor wir jetzt in die Diskussion starten, will ich auch ganz irgendwie transparent dazu sagen, ich habe weder Kunst studiert, noch kenne ich mich irgendwie sehr gut in der Kunstszene aus. Ich habe Freunde der Kunstszene und ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert, also irgendwas über Kultur weiß ich schon und habe ich auch studiert, aber halt irgendwie nicht Kunstgeschichte oder so, also ja, das ist einfach meine eigene Sicht auf die Dinge. Das ist mir, glaube ich, wichtig, da drin zu sagen. Ja.
Na, als Ergänzung vielleicht noch, gerade in der bildenden Kunst und ihren diversen Spielarten, geht es letztlich doch darum, dass sich oft ein Subjekt hinstellt und sagt, ich, und von sich selbst als Künstlerin spricht. Und das fällt Männern offenbar deutlich leichter, weil es bedarf schon einer bestimmten Selbstgewissheit, um diesen Akt auszuführen, sich also sehr selbstbewusst dahinzustellen. Und ich glaube, das macht da einen Unterschied, ob das jetzt Literatur ist. Es hat natürlich auch was mit dem Einsatz von Mitteln zu tun, aber auch mit der Rezeption. Die Rezeption von Literatur wird einen tatsächlich viel demokratischer vermittelt als die Rezeption von bildender Kunst, würde ich sagen. Und wenn man überhaupt, also ich komme ja vom Land ursprünglich und da ist die Möglichkeit, sowas wie bildende Kunst in verschiedenen Facetten zu konsumieren oder einfach sich anzuschauen, total begrenzt. Und es ist halt immer noch, in eine Galerie zu gehen, ist zumindest mit so hohen sozialen Hürden verbunden wie in irgendein besetztes Haus. Also
ja.
Ich glaube, das ist so eine, also es hat halt einfach was sehr Bürgerliches und vielleicht ist das auch die Differenz in, also so Politkult hat halt auch sehr viel was mit einer männlichen Aneignung von Kultur zu tun und da gibt es auch nicht so viele weibliche Entsprechungen, würde ich jetzt behaupten. Man möge uns widersprechen, vielleicht gibt es einen weiblichen feministischen Proletkult, den wir jetzt so gar nicht bedenken.
Ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass man den dann in Fine Arts, also bildender Kunst, einordnen würde. Und ich glaube, das ist halt das. Also wenn ich mir halt überlege, wie auch ArbeiterInnen Frauen und auch Männer dargestellt werden in der bildenden Kunst, dann bin ich meistens verwirrt, weil es so nicht ist. Also ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie über Klasse gesprochen wird, wie über Klasse sich auseinandergesetzt wird und diskutiert wird, sehr häufig, also natürlich gibt es immer die Art-Performances, die sich irgendwie dann auch damit befassen und sehr gut auseinandersetzen, aber das sind halt meistens welche, wo ArbeiterInnen, Frauen das Stück geschrieben haben oder so. Aber ich finde, häufig komme ich an den Punkt, wo ich mir so denke, so ist es nicht. Also so bin ich nicht, so ist unsere Welt nicht. Und dann fühle ich mich nicht davon abgeholt, sondern dann fühle ich eher ein Ick. Also das widerspricht mir einfach so sehr, dass ich damit mich dann nicht identifizieren kann. Also ich glaube, so, es gibt so ein Gatekeeping, was gewollt ist, und es gibt ein Gatekeeping, was nicht gewollt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass so Klasse transzendieren, das kann man schon machen und das können KünstlerInnen schon schaffen. Also das sieht man immer wieder, finde ich auch sehr, sehr wertvoll und wichtig. Aber meiner Meinung nach, wenn es KünstlerInnen sind, die sehr bürgerlich aufgewachsen sind, dann ist es schwieriger und misslingt meistens. Man möge mich dafür bitte auf jeden Fall kritisieren. Aber das sind halt so meine Beobachtungen, die ich bisher gemacht habe. Wir haben darüber gesprochen, dass eben bildende Kunst eine Kunstform ist, wo man sich ausdrückt. Und mir kommt schon vor, dass diese patriarchale Überstruktur, die wir in Gesellschaft haben, sich auch da widerspiegelt. Frauen sollen nicht ihre Meinung sagen, Frauen sollen nicht laut sein. Sie dürfen zwar emotional sein, aber die Emotionen müssen geordnet passieren und auf eine bestimmte Art und Weise, wie es eben der Gesellschaft quasi surft. Also deswegen würde ich auch sagen, dass es eher in der Popkultur, in der angewandten Kunst zu finden ist.
Und in der darstellenden Kunst vielleicht traditionell auch, ne?
Ja.
Also so die Schauspielerin, das hat ja gerade in österreichischer Geschichte so eine bestimmte, also die Geliebte konnte gern Schauspielerin sein, ne? Nicht unbedingt die Ehefrau.
Genau, ja. Es ist schon so, in der Geschichte der Kunst, also kunstgeschichtlich, Frauen sind sehr, sehr selten Teil des Kunstgeschehens gewesen. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts ging das so los, habe ich irgendwie, so 1960 war das irgendwie, hat es zugenommen. Sicher auch mit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Und vorher war es schon so, dass Frauen zwar ziemlich viel gemalt haben, also das weiß man ja auch aus so Musen, die irgendwie im 18. Jahrhundert von irgendwelchen großen Künstlern die Muse waren, die haben meistens auch zum Pinsel gegriffen, nur man kennt diese Bilder halt nicht. Also, und das ist schon spannend. Und es gibt jetzt ab und zu hier und da Bewegungen, die das aufarbeiten. Es gibt auch einen Podcast, Her Story. Empfehlung an dieser Stelle. Man soll sich ja untereinander auch unterstützen, habe ich gehört.
Und die kürzlich, also ich glaube tatsächlich in diesem Jahr oder vielleicht Ende letzten Jahres verstorbene Hammer-Tugendhat, die Daniela Hammer-Tugendhat, Kunsthistorikerin, die hat da, glaube ich, auch so eine Pionierarbeit geleistet, auch in Wien, was so einen bestimmten Blick auf auch die Kunstgeschichte bedeutet.
Ja.
Also gibt es sozusagen genau. Schon immer so als Nische.
Ja, aber mir kommt so vor, als ob es in der Wissenschaft schon viel früher so war. Also Marie Curie kennt man halt.
Mhm.
Und diese Diskussion, dass Frauen Wissenschaft machen und man viel irgendwie auch da früher Wissenschaftsraub betrieben hat, das ist schon eine Diskussion, die ich kenne, mit der ich aufgewachsen bin. Also das ist schon eine ältere Diskussion. Aber dass Musen auch KünstlerInnen waren, das wusste ich sehr, sehr lange nicht.
MitarbeiterInnen des Monats.
Gut, kommen wir mal zur Mitarbeiterin des Monats. Wir haben uns entschlossen, das umzutauschen, weil sonst immer eine Person so viel redet von uns. Und jetzt, wo wir InterviewpartnerInnen haben, möchten wir das noch ein bisschen gleichmäßiger herstellen, das Verhältnis. Deswegen stellt heute Heide die MitarbeiterInnen des Monats vor.
Ich stelle heute die wunderbare Denise Bourbon vor, die schon seit geraumer Zeit in dieser Stadt lebt und über Schweden und Finnland und vielleicht auch irgendeinen Zwischenstopp in Schland, glaube ich, nach Wien gekommen ist und hier schon sehr, sehr viel gemacht hat. Ich selbst war ein ganz großer Fan vom Club Burlesque Brutal, wo ich Denise auch sehr gemocht habe. Oder Denise hat ganz lang in der Zeitschrift Anschläge eine Kolumne geschrieben, das Lesbennest. Und jetzt ist sie eher dafür bekannt, dass sie den PCCC macht. Genau, Denise ist, würde ich sagen, eine großartige queer-feministische Künstlerin mit Klassenstandpunkt.
Voll. Ich kenne Denise auch vom PCCC. Ich habe immer Probleme, dass ich ein C vergesse. Aber ja. Und ich finde eben auch, sie ist eine gute Mitarbeiterin des Monats, weil, also gerade für diesen Hot Take, weil ich finde, bei ihr ist das so, dass sie Klasse überwinden kann in ihren Performances. Ich finde, sie bringt ihre Identität gut mit in die Rolle, die sie jeweils dann darstellt. Und das finde ich wirklich sehr einzigartig, weil man merkt, dass sie ein Arbeiterinnenklassenkind ist, aber man merkt es auch nicht. Und das finde ich eigentlich die Kunst da drin. Also eben dieses Transzendieren von eigenen Identitäten in die Rollen rein ist, glaube ich, das, was wirklich total toll ist.
Denise ist sehr, sehr, sehr supportive. Ich glaube, alle, die sie kennen, wissen, dass sie sehr deutlich ich sagen kann. Manche behaupten, ihre größte Schwäche wäre, dass sie im Spiel nicht verlieren kann. Das weiß ich nicht. Ich spiele auch nicht so gern. Deswegen habe ich Denise auch noch nie verlieren sehen. Aber ich finde, die Bühne zu teilen, das kann sie urgut. Und anderen Leuten auch die Bühne bereiten kann sie urgut.
Ja.
Und das, finde ich, ist auch eine ganz großartige Qualität für eine Künstlerin, weil meistens ist es ja so, dass wir durch ein Wir mehr Shiny und mehr Spot sozusagen auf uns auch kriegen, als wenn man die ganze Zeit nur ich sagt. Aber genau, das scheint vielen Leuten auch wahnsinnig schwer zu fallen, das mit dem Wir.
Die Kaffeepause.
Hallo Sherry.
Oh, we're recording already. Hi.
Also wir werden jetzt die Kaffeepause mit Sherry machen und es wird auf Deutsch und Englisch sein, weil wir so auch im Alltag mit Sherry reden, weil Sherry ist eine gute Freundin von uns. Und deswegen werden wir die Fragen auf Deutsch stellen und du, Sherry, antwortest einfach, wie du möchtest, auf Deutsch oder Englisch. Genau, vielleicht fallen wir auch hier und da ins Englische, das kann schon passieren, aber ja, Heide, ich glaube, die erste Frage kommt von dir.
Hi Sherry, ich stelle dir unsere traditionelle Eingangsfrage. Wo kommst du eigentlich her?
I'm gonna answer it in a quite not expected way, like this unexpected question, and I will answer from a geographic location. I'm coming from very traditional setting, and that is connected to two villages that I grew up in, one called Betagan and one called Tarom. One of them is where my father grew up and the other is where my mother grew up. And there, the way that I grew up was very strong orientated with a strong community connection. And a community in a sense of eating together, cooking together, living together, crying together. Most of my young life was happening outside of the building, outside of my grandmother's house, outside of my bigger aunt house, that is my mother, from my mother family. And it was very much connected to what we call not children specific activity, but we did what everybody was doing. So I was cooking, cleaning, taking care of the animals, taking care of each other since I grew up. So I think that sense creates very much the person that I am in seeing community as the most natural way of living. In addition, growing up in a bigger family, I am one child of seven siblings. So all that kind of formation of literally growing up not alone really created the person that I am today. Is it answering your question?
It is the beginning.
Yeah.
Also Betangan, das ist ein Ort in Israel und den man jetzt nicht so genau verorten können muss, aber liegt das irgendwo zwischen Tel Aviv und Jerusalem vielleicht?
Genau. I mean, I would say even smaller radius from Tel Aviv to the airport in the middle.
Oh, danke.
So if people know Tel Aviv and know the airport, and most of the people that been there can orientate themselves.
Aber das Zentrale, was du uns jetzt erzählt hast, ist schon, dass das ganz viel Community und also Familie vielleicht auch in einem nicht nur Mutter-Vater-Kind-Zusammenhang, also so Kleinfamilie, sondern eigentlich gehört da
die ganze Gebäude.
Gehört das ganze Gebäude und so ein bisschen diese dörfliche Gemeinschaft dazu.
So I had four mothers, I really like to say that. I had the one mother that is the one that brought me to this life. And I had very close mothers, the mother of my cousin that was living in the house, the mother of my best friend Michal that was living in the building behind, and the mother of Merav that was living in the building beside our building. But as children, we all grew up kind of in the same age. We had a very similar age gap, and there was no differentiation. So for my brother, that is 3 years older than me, my younger sister, 6 years younger than me, so all of us, 5 years. It was just group of kids that one time we went to eat there, all of us, or one time we went to eat there, or we had food downstairs in the courtyard that everybody was sharing. We all went to the school together. We were going to the same forest to steal oranges and clementines together. But, and even like very simple stuff like hygiene, we were cleaning the neighbor, and one of the neighbors were coming with candies and giving us gifts. There was so much activities that happened in groups.
Okay, und also vier Mütter, vier Perspektiven wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja ein feministischer Podcast hier. Deswegen die Frage, was bedeutet Feminismus für dich?
So, Feminismus für mich bedeutet, how my grandmother used to operate the house as a chief commander in acting, in how delegating the chores of work or delegating 10, 15, 20 people that were coming every Friday as a gathering, Friday, Saturday, Friday evening, we have Shabbat dinner, and it was most of the time something around 15 to 25 people that are coming, that is the closest family. But in addition, big celebrations. I remember I always have this picture of me as a child when my dad put me inside of a pot to clean the pot from the inside, because the pots that we were cleaning were so big in celebration. And to see the dynamic, and each woman has their own role in that huge orchestra. When someone get married, circumcision or death, there was all three huge celebration in the village. And the force, the womanhood force that was moving from one house to another to create that happening, to create that festivity, it was a screaming of, first of all, I can and I am responsible. We lived in a patriarchal community in that sense of the law and the religious law, so Israeli law and the religion law. But what I learned from that power is how, first of all, that I'm seen always, I'm cared from whatever woman that is around me, and my responsibility as well to see others. Because that was a circle that was always kind of communicated while cooking, while cutting. We have the ability, and we are kind of doing that, like sharing that knowledge in different ways that is outside of the conventional feminist institutional structures that was coming from the West. afterwards I learned it as well, those powers of how global feminist movements are very important for me as an individual, but it's to the collective, me being part of womanhood. But the strongest responsibility that I received is from those experiences that I had in these non-feminist, not classical feminist spaces.
Welche Dinge denkst du, hast du mitgenommen? Also welche feministischen Perspektiven hast du mitgenommen, die sich nicht geändert haben? Und welche haben sich in Wien ein bisschen geändert? Also du wohnst jetzt hier schon seit 20 Jahren, oder?
Ja.
Und hast auch uns ein bisschen erzählt, dass sich was daran geändert hat, aber dass du auch einen anderen Blick auf Feminismus einfach hast und uns wird einfach interessieren auch, was daran ist anders und was daran ist vielleicht sogar gleich.
Geography matters, haben wir irgendwie gelernt. Und das trifft natürlich nicht nur, also das trifft ganz besonders auch auf Israel zu, würde ich sagen. Und die Frage wäre so ein bisschen, bist du eine andere Feministin, wenn du in Israel sprichst, also wenn du in Wien sprichst? Weil du bist ja auch eine öffentliche Person. Also Shari Avraham ist einfach Künstlerin, deswegen fügt sich in unserem Podcast einfach alles so schön zusammen.
I'm gonna answer both of the questions. I was very resistant when I came, but I would say much before I came to Vienna, to the term feminism, because I felt that it's very much connected to middle upper class. And as maybe you heard out of the whatever I was telling until now, that I came from Amland, very close to Tel Aviv, but very, very conservative, traditional family structure village. And I'm, again, like family is the way that I expressed earlier. And I used to say, if my grandmother cannot say feminism, I'm not going to call myself feminist. but I always felt a strong person. Like I had the luck to have my dad that was always proving me and my brother, especially because my brother was the oldest child, that we are equal. There is nothing that one of us can do and the other cannot do except for prayer that I don't have to. But from repairing car, going to football games, buying clothes, all of the things that we really love to do together and many others, there was no difference. If my dad repaired something at the house, both of us was there to help out and learn, and repairing the television back then when we had cable television, that was my responsibility. Like, so I always felt very strong. Like I knew that I am in that sense independent. I was not, I didn't have to oblige to the community laws because my dad said, if someone asks you something, there is two possibilities, yes or no, it's your decision. If you say yes or no. When I left Israel, it became to be a bit different, since I think maybe I had to kind of go through myself and look for other examples when I managed to formulate in words that I don't want to have kids, I don't want to give birth, and I did not know anybody in my village or nobody in Israel that said something like that. Like everybody told me it would pass. So what I did, I was hanging on those people that had a similar ideas. I was living in London and I was living in Barcelona, and that was giving me, okay, it's not just my imagination. It happens. Not every person with a uterus has to bring children to the world. So there, I think I kind of grew fond with that term. But parallelly, moving outside of Israel as well, I slowly, not immediately, left the working class. I became to be as well this academic from the big cities.
Feminist public person.
A feminist public person, exactly. So yes, in Israel I'm this feminist that trying to show what is possible. And that the gap between this Sherry of me being 18 and the Sherry that I'm not, that I am now here, is not so different. So it's kind of trying to create many bridges. So this is my feminist work. I'm much more understanding, generally, I think, towards people that are a bit more sexist. I know how to deal with sexist people better because of that training. In Vienna, I'm a bit less tolerate, I have to say. And I'm much more strict of who I am really spending my time and my education processes in, kind of, and I would say intersectional, like race, class, and gender. Like, because if you cannot see me, I am somehow a combination of four elements. The anti-Semitic critique, anti-racist, and anti-sexist, and anti-classist individual. Later on in my life, of course, I then get exposed more to artists from Israel, academics from Israel that are as well Mizrachim, but as well not Mizrachim.
Aber das, was wir eingangs gesagt haben zu unserem Hot Take, stimmt natürlich generell, dass es vielleicht auf der Akademie der Bildenden Künste, wo du ja auch studiert hast, zwar, das sind verschiedene Herkünfte, aber eigentlich geht es darum, dass da bürgerliche Kids aus allen Ecken der Welt aufeinandertreffen. Und ich würde mal sagen, ein Working-Class-Background noch dazu, einer, der nicht urban ist, ist extrem selten.
Ja,
ja, total. Und ich meine, finde mal die Feministin, die auch, also die auf diese Schulen geht, auf diese Unis geht, aber die auch einen Fernseher reparieren kann. Also das finde ich halt spannend, oder? Dass halt damit auch Traits einfach verloren gehen, die aber tatsächlich die Identität so ausmachen oder so spannend sind und gleichzeitig auch einen so kreativ, glaube ich, und auch so, also a person of many talents machen lassen. Also du kannst so viel, Sherry. Ich bin jedes Mal überrascht, was du noch alles kannst. Es kommen immer irgendwelche Sachen dazu.
Thank you, Daddy.
Und also, ich wusste das zum Beispiel nicht, dass du auch Fernseher reparieren kannst. Das
damals.
Ja, ich meine Flat Screen.
Also ich bin mehr dankbar, dass Sherry wirklich fantastisch gut kochen kann. Aber
genau, aber ich glaube,
es ist faszinierend, dass Sherry auch Dinge reparieren kann. Das stimmt.
Genau, und ich glaube, dass das viel zustande kommt in solchen Kontexten tatsächlich. Ja.
And I think this is again education. If there is one person, and I always say it's only one person in your life that can make a whole difference. And I had the luck from the moment that I came to this life that I like almost as a brainwash, like education is like raising a child is kind of a brainwash activity. If whether we like this term or not, we've been brainwashed
brain
by Ausbildung. Yeah, ist dann ein Begriff, ne? Aber like kids are being brainwashed from the parents, from the community, from television, from the teacher, from universities. Like a lot of information we have to have. Unfortunately, so many things are being lost. How to become an individual, independent person. And that means not to forget how I put it in my artwork in 01, how a pencil is being created. So this is how, like, we're using pencils every day in our life, but we have no idea how that came about. How do you make coal that is inside? Which wood? Is it wood? Like all this basic stuff that we are surrounded and we are so detached from them. And this is what my father really insisted that we knew. He knew how to cook, he knew how to clean, but he knew how to do it. So there was no as well these gender roles of we cooking together, because my mother and my father was never living in the same house. So the house where my father was living, so we did everything there, from going shopping, deciding what we like to eat, cooking together, putting it on the table, cleaning, fixing the car, building stuff for the house. If I wanted to have a bed, okay, let's build it. Do you want to have your clothes? Okay, let's see how we're making it that you get a cloth, or we buy it, or you can as well make it by yourself. This is something that the first costume, because we didn't have money so much. So we went to the market, bought fabric, went to this thing, bought a sticker and stuff to knee and to clip. And he was standing outside, giving me advices. But it was my decision. And whatever happened afterwards, I'm sure he didn't like. But because he was very political and my father was anarchist. And I was a Zionist, 12 years old already girl. And he was like, if this is what you like, okay. But he let me experiment with doing things for myself.
Und das hat schon auch dazu beigetragen, dass, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es eine ziemliche Selbstgewissheit erfordert, dieses Ich als Künstlerin denkbar zu machen. Also das ist ja schon ein ziemlich weiter Weg von Betangan nach Wien an die Akademie der Bildenden Künste, auch wenn das über London und Barcelona geht. Aber würdest du fast sagen, dass das ein wesentliches Element ist, dass diese Selbstverantwortung oder diese Verantwortung und diese Spannung, ich finde ja auch die Spannung, die du ansprichst zwischen Individuum und Community, eine sehr zentrale ist, die uns heute auch, glaube ich, politisch viel beschäftigt.
I think it's I don't have a recipe of how to do those things like that, because it's very much connected. Like if you're thinking about this little village, it had to happen that when I was born in Israel was a strong political change that we call Hamapach, the turning point of Israeli politics, that the first time since Israel was established that was Labour Party in government. And Begin was from what we know today, unfortunately, and I'm sure he's turning ups and down in his grave, knowing that Benjamin Netanyahu is his Nachfolger. But I had the luck that he appeared, like he came into power, 76, yeah. And what happened in those villages, and I take Bedagan as one example, there was suddenly a lot of money coming into these villages. And I grew, like when I was born, I came back, my mother came back to the house, and the house was like metal, like slum, metal thing, a shag. And that was like most of the houses of the second generation. Like my mom is the first generation, never mind, but of this generation. And what Begin did, he just poured a lot of money.
Also jüdische Israelinnen, die nicht aus Osteuropa kommen, genau, sondern aus ehemals
non-West.
Aus dem Jemen oder aus Indien.
Or Ethiopia or in, like so. It's not just, but now we know it is a non-West. I think that's a easier way to define Mizrahim. And then he poured money. And not only that we got a Gemeindewohnung, as well, me in the age of 4, I got to learn how to read and write until I was 6. It's like 2.5, 3 years before school, I already knew how to read and write. And in addition, there was all these programs. I was singing. I was on stage already when I was 5. My brother, as I said, 3 years older than me.
It's the photos.
I have photos, yo. Yes. Of course I have photos. I have photos with a microphone that is bigger than my head.
Sherry hat mir schon ein paar gezeigt.
Yay!
Sie sind so süß.
Yeah. So, and then those programs after 5 years was disappearing. My brother had a Mac. We didn't have a fridge at home. Freezer. Mm-hmm. But we had a Mac. Like, this contradiction that I was growing up with is unbelievable, no?
But it's better to have a Mac than... Don't.
Not having a computer, not but we're it. Talking about 82, having a computer.
But having a fridge is also very nice, I have to say.
A what?
Having a freezer or a fridge is also very nice, yeah, I have but to say.
We didn't buy it. We got it for free. And then my brother was 1 year, had to go to Rishon LeZion, that it was like another city that is closer to Bedagan, in order to take courses. So you get the computer in condition that the kid is participating in these programs. And I got learning how to read and write, and being learning how to stand on stage. So of course I had something that created this talent, like not the reading and writing. This is something that you train, brainwash, as I said before.
But eine Kulturtechnik, die auch heute noch nicht passé ist.
Yeah, yeah, and that's why I'm saying I cannot say that it's a. All like that's why I really believe everything is happens for luck. Like if I born rich or if I born poor, if I born with this talent or if I born in this political climate. So I cannot say so. I can say that all these things, with addition, big addition to my dad, that implanted in me that it's so important to be in a community, but within this community, there is the I, that I take care of the I. Mm-hmm. Not anybody else. Me caring for the community, letting other community members to care for me, but not forget that I still make decisions. And that makes it easier to travel as well in the world with that sense, to know that it's going to be okay because I'm going to make it okay. And it's going to be okay because I create myself a community. I invest within the community that I feel safe. And if I dare, last little anecdote, when I went to pick up, me and my brother went to clean up my father's apartment. He was living most of the time in Tel Aviv. And he had a really small two rooms apartment, but a terrace that he was like, I don't know, five times more than his little unit. And there was so many chairs and tables, like ready to be set. Mm-hmm. And this is as well, like I'm living very small and modest, but when I host, mm-hmm. these are the people, I'm creating constantly a community, but I like me being alone. And for me, like being in this balcony, it's such a beautiful symbol of my dad.
Tja, das ist, glaube ich, jedenfalls eine Konstante, dieses Building Community. Mm. Kennen wir beide auch sehr gut von dir. Wir wollen nicht explizit über den 7. Oktober und folgende reden, oder?
Wenn du magst, wir können das machen. Ich vertraue euch und ich finde, ich habe nicht so, like I was talking so many times about so many things and I would love to share here whatever you feel like I would share. I would say let's talk about it and then if you think that it's not working, then it's not working in the editing.
Yeah.
But you know that I love you and I feel always safe next to you.
Yeah. We love you too. Gut, dann, Heide, hast du eine spezifische Frage dazu zum 7. Oktober?
Diese Konstante, die wir auch so genießen mit dir, dieses Building Community, hatte nach dem 7. Oktober eine ganz große Schattenseite bekommen, weil nicht nur von dir, aber auch von dir weiß ich, auch von meinem israelischen Friseur zum Beispiel weiß ich, dass es für Jüdinnen und Juden in der Diaspora nach dem 7. Oktober sehr, sehr einsam geworden ist. Wenn du magst, dann würden wir uns, glaube ich, sehr freuen, wenn du dazu auch noch ein bisschen was sagst.
Yeah, I think the 7th of October created it in a more extreme way, but showed it in a more extreme way, but even before the 7th of October, I had really good two friends that together we were creating a very intimate mini family structure. And because of very personal reasons, that dissolved from itself. We were living together, all three of us, and we came into disagreements, one only because of personal stuff and the other because of professional stuff. And then we didn't manage to bridge. And in the middle of that, then happened the 7th of some kind of, in the middle of healing from that separation, came the 7th of October, where another part of my community disappeared. And that I would refer to my BIPOC queer community, artistic community that as well dissolved. In luckily, I had my political community that was there, very loud in their brutal love and care. Seriously, I cannot even, I would not know if I would dare to give that much love and care to someone else because I would feel so fragile, maybe because it's a now. But then two of my bigger Geschwister that are living in Vienna just tear me outside of my depression and say, this is the birthday of Heide and you have to come now downstairs. We're going to eat. And that was the first time that I felt living alive outside of this cloud that I would call 7th of October. And I remember I was eating And they were looking at me swallowing, so I had to swallow. And I was just like, okay, I do not know. It was, I don't even remember what, I remember the place, I remember where we were sitting, I remember Blutwurst for some reason.
Maybe because it's disgusting.
But I felt more disgusting because I didn't shower, I didn't brush my teeth, like I didn't do, like I literally came with a pajama. And they didn't fucking care about it. They just cared that I am there, alive, smiling, because the Koto did not stop trying to make jokes that in the end were as well funny. And somehow, from all these like million of voices that running into my head, including news and social media and self-guilt or fear, and the alarm that constantly came in my app, very noisy, suddenly everything became to be quiet and normal. Because many people were, like, you know, the normality, life continue. But I was not daring to join it. And you took me and said, you are part of it. You don't have to join something. It's, you are here. And that, for me, was a very strong learning of a community responsibility, like learning of how me as a community should act in like in similar situation. I hope nobody would have to go through it again, but I learned so much about that. But then is insisting, it was not just one time, and it was maybe the first time that I let myself be supported. Not even after my dad died, I didn't let people in. I did not know how. I know how to be the one that creating, but you taught me how to be the one that is being cared. And that's such a big lesson. Thank you.
And it's really beautiful. Even though it's very emotional, it's a very beautiful thing, even though it's in happening in such an awful time. No, we hugging.
Part of it.
Yes, it's
crying
so important.
Or showing love and radical care and radical love is part of what I learned to be a better feminist from you, Heide. It's part of it.
Ja, und jetzt, natürlich könnte man dann immer wieder drüber reden, warum wir dann alle so schockiert sind, dass so viele Leute ihre Wünsche, die sie ja hätten, nach Caring und nach Solidarität, so ganz weit weg projizieren, anstatt sich um die Leute zu kümmern, die so nahe sind.
Ja.
Und ich glaube, das macht uns alle ein bisschen fassungslos. Und auch unendlich traurig, weil das ist es schon auch immer.
And this is where I say, this is the responsibility. So I think it's not, it's about us not understanding how manipulation is working. And that's why I'm saying as well, education is a sort of manipulation, but as well what we are consuming from television, from social media, it's all has certain purpose. But I prefer to just think about something that I cannot touch, because then I don't have to deal with the shit that I actually am responsible to change. Because it's 30% voting FPÖ. What can I do?
Ja, und ich glaube, der Punkt ist extrem wichtig, den du gemacht hast, dass das Realitäten sind, die wir mitunter gar nicht verstehen können. Und deswegen, und das ist jetzt ein richtiger Hot-Take, aber ich finde, deswegen sollten wir es auch manchmal einfach nicht.
Ja.
Also es gibt so viele Menschen, gerade in der Linken, die so tun, als würden sie die Lebensrealitäten von Menschen in Ländern verstehen, in denen sie noch nicht einmal waren, wo sie Sachen drüber lesen, und deswegen ist das die eine Wahrheit. Warum sollte das die eine Wahrheit sein?
Because they learn decolonial theory and their self-orientalism.
Yeah.
Like this, literally practicing orientalism as Edward Said quote, looking at the other, mm-hmm. not as only my fantasy, but as the ultimate Opfer. And I, from the West, coming to save you. This is something that is practiced in the West for long. So yeah. the same as anti-Semitism is practiced in the West, not only in the West, in the world for so many years, as well this notion of saving some savages, poor Opfer from far, far away, because we have the right. The Christians did it with, we're bringing salvation to the other countries. Now they're bringing freedom with flotilla filled with iPhones that doing selfies. The same as the same but different in a way.
Yeah.
We know the best. We from the West know the best. So.
Ja, und gleichzeitig, also was schon wirklich auffallend ist, es ist ja antikolonial, aber auch antiimperialistisch. Und wer ist also neben dem Proxy Israel, der in Middle East für die USA eigentlich steht? Also, aber das wirklich Böse ist, sind natürlich die USA. Aber man übernimmt wirklich jeden Scheißdiskurs ungefragt aus dem US-amerikanischen Kontext. Und zum Beispiel dieses Boycott, Divestment, Sanctions, ohne zu überlegen, ist es vielleicht aus der österreichischen Perspektive wirklich das Allerschlaueste zu sagen, kauft nicht beim Juden. Also
ist das nicht imperialistisch, eine imperialistische Theorie einfach anwenden, und zwar, ohne hinterfragen?
Yeah.
This is exactly what we're thinking, what should be an anti-imperialist movement, to reject the imperialist culture, Wissen, organization, capital, I don't know, companies, all of that we consume. I'm as well in the West. So we consuming them very easily, digesting it, and then puking it. But in the name of anti-imperialist notion. This is the joke of that movement.
Ja, und es wird ja auch nicht anti-imperial oder anti-kolonial, nur weil es Widerstand, also weil es Widerstand gegen den Westen, was auch immer das ist, wie es auch immer definiert wird, ist. Also das, da bin ich eigentlich sehr dankbar für mein Kultur- und Sozialanthropologie-Studium, weil wir halt wirklich versucht haben, Sichtweisen zu dekonstruieren und dekolonialisieren. Und das bedeutet eben, dass du Dinge aushalten musst als westliche Person, die vielleicht nicht in dein Bild passen. That's just how it is. Also mir kommt so vor, dass Leute einfach nicht so weit denken können auch. Also das ist mir jetzt wieder bei dieser Wahl in Ungarn auch aufgefallen. Das Erste, was ich gemacht habe, war meine ungarischen Freunde fragen, wie finden sie das? Sind sie happy? Ich hoffe, sie sind glücklich mit diesem Regime-Change. Und sie haben gesagt, ja, und schauen wir mal, was jetzt passiert. Und es ist jetzt zwar unsicher und so weiter. Und dann sehe ich so viele Linke. Das Allererste, was sie machen, ist eine Story hochladen, wo sie schreiben,
Hurra.
So viele Rechte. Gut, aber so viele Rechte.
Ja.
Und also natürlich ist dieser Typ kein Linker, der gewählt worden ist. Aber mich interessiert das schon in erster Linie, was denken die Leute, was es mit ihrem Land macht und nicht, was denke ich darüber, die nicht in diesem Land wohnt.
Und das ist der Nachbar, unsere Nachbar.
Genau. Und das ist gar nicht so weit weg.
Ja, unfortunately.
Kommen wir nochmal zur Kunst.
Ja.
Jetzt waren wir ja schon quasi beim European Song Contest. Wie heißt das eigentlich?
Eurovision.
Eurovision Song Contest. Da waren wir jetzt eigentlich schon bei dem wunderbaren Thema Boykott. Und ich muss gestehen, ich finde natürlich diesen ganzen, diese unfassbare Ansammlung an kruden und gleichzeitig Mainstream-linken Positionen zum Boykott des Eurovision Song Contest scheiße. Dabei finden wir doch alle Dana International super. Sherry.
Ich finde Dana International großartig.
Vielleicht kennen die gar nicht so viele, aber
1998, I think she won the Eurovision.
Ich glaube, es ist die erste Transperson.
Nein, wir wissen, das ist die erste Transperson.
Es ist die erste Transperson, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ja, die aus Israel kommt.
And funnily, I was 19 already, I think, when she won. And the euphoria, like the euphoria that all of us received when she received that. Like, with me, like, I grew up in a country that that we literally watched in a group of people the Eurovision. It was not just what today consider like a queer event, it was, everybody watched it. It was shown in now known as Kikar Rabin, like it's the center of Tel Aviv, like a big screen. So in Israel, really everybody go to watch Eurovision, or in private houses, or in bars, or in parks. And yeah, when Dani International won, I think that year was the first time that I went to Pride. Back then, it was as big as, I do not know, I was young, but it was huge. You could not see the beginning and you could not see the end of how many people were marching and the celebration afterwards that is next to the beach, like huge parties. Maybe I remember naively, like I'm already 46, it more than 30 years, my God, almost 30 years. Yeah, 28 years. I don't remember, but I do remember that at that time I was working in bars and we were very, like, our crew was very strong, connected. We went to parties every weekend and and of course we went together to this Pride, and I think that was the first time I joined a Pride and I felt so high from...
Bist du ein bisschen ein Intensitäts-Junkie?
Yeah, probably. I like extreme. Mm-hmm. But then I really like as well my quiet. I think that's two poles living in me. I could be... COVID time was very comforting time for me because I was alone most of the time. My two flatmates went back to their houses because they were didn't study, so they were back in their respected different countries origin, and I was having my whole house for myself. So I enjoy so much being by myself. I learned new hobbies, mandala, music in the head and drawing for hours. So I do enjoy that. And then I really enjoy stress and huge projects and being with a lot of people and doing Passover like we did together this year. Those moments of coming together could be very big, joyful moments for me. So I don't have only that part or that part, but I do like a little bit tense because otherwise I would not experiment with art and its different formats so much, because if I do theater, then I never did theater when I, like, you know, I challenged myself many times. Performance, the first performance, solo performance, was 2 years ago, and I hope I'm going to continue challenging myself, but this challenging is because I put myself in this intense situation now more and more mentally, like philosophically, like less physical. That's why I balance it with dance. But yes, I do like challenges
und Intensitäten. Also, wann können wir dich demnächst auf welcher Bühne sehen? Wir möchten natürlich auch ein bisschen Werbung machen.
Ja, gerade. Sicher. So meine
nächste. Zumal man uns da auch sehen kann. Also zwar nicht auf der Bühne, aber im Publikum.
Please join Mizrahi Futurism, Alechem Shalom. It's going to be in Hamakom, Nestroyhof, on the 26th, 27th and 29th. You can already buy tickets online. It's open to purchases.
June,
yeah, sorry. I'm not really good in advertising myself, but the first part of this bigger research project was already happening in the Jewish Museum. Thank you, Jewish Museum, for giving me this opportunity. And June 26, 27, and 29, three shows come. It's going to be fantastic. And Heide was taking part in the first performance, and let's see if I'm going to manage to convince her to take a small part as well in the coming.
Ich kann lesen. Aber ich bin wirklich, ich habe ja schon mal erwähnt, als Sherry unsere Mitarbeiterin des Monats Februar war, dass Sherry auch Regie macht und ein Stück, wo ich tatsächlich auf der Bühne stand. Endlich wird die Arbeit knapp. Aber ich weiß jetzt, dass ich tatsächlich eine der schlechtesten Schauspielerinnen in der Stadt bin. Deswegen lesen, voll okay. Wirklich darstellende Kunst ist nicht so ganz mein Metier.
Ich finde aber, vorlesen will auch gekonnt sein vor so einer Crowd. Also ich kann das nicht. Ich hasse Vorlesen.
Du kannst das sehr gut, Heide.
Und ich finde, du kannst das sehr, sehr gut. Also ja.
Deine Stimme.
Don't sell yourself short here.
Exactly. But maybe it's asking for confirmation. I really enjoyed working with you. I really enjoy listening to you. I really enjoy asking you questions. I really enjoy many things.
Also wir mögen uns hier alle sehr. Und ich finde, man kann Christine wunderbar lauschen, wenn sie vorliest. Und wahrscheinlich ist sie tatsächlich
und schreiben.
Eine großartige Schauspielerin. Ah ja, ich habe dich gehört, Berlinern. Richtig, das war großartig. Das müssen wir kultivieren, vielleicht ein bisschen in unserem Podcast. It will come.
What?
Weiß ich nicht. Also ob ich das mehr mache, weiß ich nicht. Wir können gerne mal einen Podcast aufnehmen mit meiner lieben Freundin Kathi. Shoutout an dieser Stelle. Mit der kann ich tatsächlich sehr gut Berlinern. Ja, einfach weil sie das auch sehr gut kann. Ja, und man braucht immer so eine Person, genau. Aber kommen wir mal zur letzten Frage, oder? Weil es ist schon ein bisschen die Zeit vergangen.
Letzte Frage.
Zum Abschluss fragen wir immer, liebe Sherry, was ist dein antifeministisches Guilty Pleasure?
Oh mein Gott. I thought we're gonna skip that one.
We listen and sometimes we judge.
I think the most, I do not know, I'm gonna give two of them.
Okay.
But I don't think because the most obvious would be, I really like dressing up. I have a lot of clothes. And
ich nicke.
Yeah. But is that my feminist guilty pleasure? I don't think so, because it's not a totally anti-feminist. So I think maybe my anti-feminist guilty pleasure would be to perform in the macho that is not hidden, that is educated to be silenced most of the time. But when I'm coming across specific men, especially, and they perform a similar vibe, then it's coming to life. And I really enjoy that.
Das finde ich eigentlich sehr gut. Das finde ich auch eigentlich fast kein antifeministisches Guilty Pleasure. Also als Flinterperson selber in den Machismus, wie heißt das? Ah ja, so, oder? Machismo reinzufallen, finde ich eigentlich ein Act of Queer Feminism.
Waren wir beide noch nicht in einer intimeren Beziehung mit Sherry, um das auch gleich zu...
Ach so, ja.
Dann wäre es natürlich...
Das ist natürlich, ja.
Das ist natürlich dann wieder, ja. Aber wir waren ja bei der Bühne. Wir waren bei der Bühne und auf der Bühne finden wir das ganz großartig.
Genau, ja. Aber ja, counts. Also würde ich sagen schon...
Counts,
yes. I was thinking from the first episode. From that first episode, I was thinking, what is mine? What is mine? Yeah. What is mine?
Hey Sherry.
Hi.
Es wird natürlich noch sehr, sehr viel zu besprechen geben, aber wir müssen an dieser Stelle nun wirklich einen Punkt machen. Laden alle ganz herzlich dazu ein, Sherry auf der Bühne.
Misrachi Futurism, Alechem Shalom, Hamakom, 26, 27, 29, June.
Danke, Sherry.
Danke, Sherry, auch von meiner Seite. Ich fand es extrem lieb, aber auch sehr emotional und ich fand es extrem schön. Es hatte irgendwie sowas sehr Liebevolles, Vorsichtiges und das schätze ich sehr, wenn wir das erreichen können und wenn wir auch so eine Kultur miteinander pflegen. Das finde ich extrem toll. Also danke dir.
Thank you for inviting me. Thank you for being so gorgeous that you are. And I really enjoy the 3 episodes that were always already recorded, so people that listen to that, go listen to the others before you listen to this. Thanks for your work and I love you so very much.
And we love you. Thank you.